ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Es ist soweit. Ihr Krimi-Podcast ist endlich zurück.
Unsere Sendepause ist beendet.
Es hat ein wenig gedauert, aber ab sofort sind wir wieder zur Stelle. Unsere 7. Staffel und die lohnt sich, ich verspreche es Ihnen.
Ich brauche eine Spur.
Ja, Sir.
Neue frische Folgen mit ausgewählten Radiokrimis aus alter Zeit.
Warum sollte ich Sie töten?
Ja, das ist uns bekannt.
Kein Mucks bringt Hörspielklassiker aus den neuen ARD-Funkhäusern, eine Dampfradio-Revue mit Pappmaché-Krimis in Mono. Mal spannend, mal harmlos.
Haben Sie ihn gehasst?
Ja.
Sind Sie sicher?
Nein.
Und mit unglaublichen Dialogen.
Wurde sie mit dem Küchenhandtuch erdrosselt?
Es sieht so aus. Gut.
Ja. Wir greifen tief in die Archive. Jeden Donnerstag immer zuerst in der ARD Audiothek. Und unser Auftakthörspiel könnte klassischer nicht sein.
Hier ist der Süddeutsche Rundfunk.
Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück,
das Sie erschaudern lassen wird. Ein Mystery-Hörspiel mit Gänsehautgarantie.
Die Stimme aus dem Grab.
Die Stimme aus dem Grab. Und die meldet sich am Telefon.
Hallo, James.
Entschuldigen Sie bitte, aber die Verbindung ist so schlecht.
Hier ist Faye.
Was sagten Sie gerade?
Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich?
Wer sind Sie?
Dieses erstklassige Hörspiel stammt von einer Autorin, die Sie alle kennen. Es ist eines der wenigen Radiostücke der Queen of Crime, Agatha Christie.
From London we present Personal Call, a play for radio by Agatha Christie.
Personal Call, so hieß die Stimme aus dem Grab im Original. Und es lief natürlich erstmals in England bei der BBC am 31. Mai 1954. Zu dieser Zeit war Agatha Christie längst eine Berühmtheit weit über Großbritannien hinaus.
Sie wissen doch, wer ich bin. Monsieur Poirot ist ein Detektiv. Warum sagen Sie ihr nicht, dass ich größte Detektiv aller Zeiten bin? Unübertroffen, der größte, der jemals gelebt hat.
Hercule Poirot, Miss Jane Marple, Tommy and Tuppence oder Parker Pyne, so hießen Agatha Christies beliebte Ermittlerfiguren. In 60 Jahren schrieb sie 66 Krimis, über 150 Kurzgeschichten, 6 Liebesromane, 17 Theaterstücke und 5 Hörspiele. Vor 50 Jahren, am 12. Januar 1976, starb sie mit 85 Jahren. Und bevor wir gleich die Stimme aus dem Grab in der famosen Studio 13 Adaption von 1961 hörbar machen, blicken wir zurück. Geboren wird Agatha Christie am 15. September 1890 als Agatha Miller in Torquay, einem eleganten Seebad an der Südküste Englands. Ihr amerikanischer Vater ist Müßiggänger mit einem stattlichen Vermögen, der seine Tage im Club vertrödelt. Die beiden deutlich älteren Geschwister sind weit weg in Internaten. Agatha wächst wie ein Einzelkind auf. Sie hat eine glückliche Kindheit in dem großen Haus mit Garten und beginnt, in der Bibliothek der Eltern zu stöbern.
I put it all down to the fact that I never had any education.
Alles kam so, weil ich nie ausgebildet wurde, sagte Agatha Christie. In die Schule muss sie nicht. Die Eltern unterrichten sie unsystematisch. Bald denkt sie sich selber Geschichten aus.
Ich bin Kriminalbeamter, Miss Marple. Mich interessieren nur Tatsachen.
Als sie 11 ist, stirbt ihr Vater, nachdem der durch Fehlinvestitionen einen Großteil seines Vermögens verloren hat. In den nächsten Jahren lebt sie mit der Mutter zeitweise in Frankreich oder Ägypten, weil es dort billiger ist als im mondänen Torquay. 1912 verliebt sie sich auf einem Ball in den Fashion Archibald Christie, den sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs heiratet. Ein Flieger des Royal Flying Corps, oberste Luftwaffe. Agatha leistet einen freiwilligen Dienst für das britische Rote Kreuz, zunächst als Krankenschwester, dann als Apothekenhelferin und lernt eine Menge über Gift.
Um nochmal zusammenzufassen, nachdem Sie Miss Jacqueline das Morphium gegeben hatten, schlief sie die ganze Nacht.
Ist das wahr?
Strychnin, Arsen und Blausäure tauchen in Agatha Christies Büchern immer wieder auf. In zwei Dritteln ihrer Romane setzen ihre Mörder seltene Gifte ein. Da während des Krieges viele Flüchtlinge aus Belgien in Torquay leben, erfindet die 26-Jährige einen belgischen Detektiv.
Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame Otterborn ist.
Die Geburtsstunde des Hercule Poirot.
Sie verfluchter französischer Schnüffler.
Belgischer Schnüffler, wenn ich bitten dürfte.
Hier hören Sie Peter Ustinov bzw. seine deutsche Stimme Horst Niendorf als Poirot in Tod auf dem Nil, der Verfilmung von 1977. In 33 Romanen und ungefähr noch einmal so vielen Kurzgeschichten ließ Agatha Christie ihn auftreten, aber es brauchte ein Weilchen, bis der belgische Schnüffler bekannt wurde. Obwohl sie ihr Romandebüt, Das fehlende Glied in der Kette, schon 1916 schrieb, fand diese Poirot-Geschichte erst 4 Jahre später einen Verlag.
Ich muss herausfinden, was im Dunkel liegt, Mademoiselle. Die Wahrheit.
Unterdessen ist Agatha Mutter einer Tochter geworden, die ihr einziges Kind bleibt. Und immer wenn das Geld knapp wurde, setzt sich Christie an die Schreibmaschine. Mit ihrem 6. Buch gelingt ihr der ganz große Wurf. The Murder of Roger Ackroyd, in Deutschland als Alibi veröffentlicht.
Ich bin Hercule Poirot.
Freut mich sehr. Mein Name ist Dr. Shepard.
Ach, Sie kennen doch wohl als Arzt in diesem Ort jeden Menschen.
Spätestens seit dieser Poirot-Geschichte ist Christie nicht mehr nur die Queen of Crime oder die Duchess of Death. Jetzt nennt man sie die Queen of Deception, die Königin der Irreführung.
Sie müssen sich da geirrt haben, Monsieur Poirot.
Bester Dr. Shepard, wenn Sie mich näher kennen, würden Sie das nicht sagen. Hercule Poirot irrt niemals.
Dies ist die Radiofassung von 1956 aus dem NDR. Und in der Tat, der Schluss von The Murder of Roger Ackroyd ist so außergewöhnlich, dass dieser spezielle Fall nur in der gelesenen Form, noch besser sogar als Hörspiel, aber weniger als Film verblüffen kann.
Bitte lassen Sie über meinen Beruf nichts verlauten. Ich möchte inkognito bleiben.
Nicht nur Hercule Poirot, auch Agatha Christie selbst muss ausgerechnet 1926, im Jahr ihres literarischen Triumphes, kurzzeitig abtauchen. Christies Mutter stirbt, Archibald Christie hat eine Geliebte und will die Scheidung, Agatha verschwindet für 11 Tage spurlos und hat diesen wahren Fall nie aufgeklärt.
Der Polizei Informationen vorzuenthalten ist ein schweres Vergehen.
Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, Sie werden mir noch einmal verzeihen. Möchten Sie Tee?
Danke, nein.
Im April 1928 wird Agatha Christie schließlich geschieden. Kurz darauf geht sie auf Reisen.
Orient Express will depart from platform 1 at 9 p.m.
Zweimal fährt sie mit dem Orient Express nach Istanbul und weiter über Bagdad nach Ur. Im Para Palace Hotel in Istanbul soll sie 1933 die Inspiration zu ihrem Roman Mord im Orient Express gefunden haben.
Der Mord muss dann verübt worden sein von einer Person oder Personen, die im Kurswagen nach Calais waren und infolgedessen jetzt hier im Speisewagen sind.
Sie denken, Monsieur?
Sie denken, was kann man denn anderes tun in einem Zug, der in einer Schneewehe feststeckt?
Das hier ist ein Ausschnitt aus der Verfilmung von Mord im Orient Express von 1974 mit Albert Finney als Poirot, auf Deutsch Klaus Biederstedt.
Wenn alle diese Leute hier nichts zu tun haben mit dem Verbrechen, warum haben sie mir dann alle in meinem Verhör so dumme und oftmals so unnötige Lügen aufgetischt? Warum?
Am 1. Januar 1934 erschien Murder on the Orient Express. In Deutschland trug der Roman lange den seltsamen Titel Die Frau im Kimono.
Ladies and Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen nunmehr meine eigene Rekonstruktion der Mordnacht darstellen.
Seit der Mord im Orient Express Kinoversion ist dieser Titel auch hierzulande geläufig. Auf ihren Reisen lernt Agatha Christie den 26-jährigen Archäologen Max Mallowan kennen, der schon wenige Monate später um ihre Hand anhält. Agatha Christie wollte kein zweites Mal heiraten, blieb aber mit Mallowan ihr Leben lang zusammen. Sie unterstützt den Archäologen bei seinen Ausgrabungen und hilft bei der Finanzierung der Expeditionen. Christies Bücher spielen jetzt oft an exotischen Schauplätzen. Poirot ermittelt nicht nur im Orient Express, sondern auch in Mesopotamien oder auf dem Nil. Doch Christie selbst machte ihm ernstzunehmende Konkurrenz.
Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, Sie bekommen Besuch. Eine Miss Marple.
Guten Tag, Miss Marple.
Sie wollten gerade aufbrechen?
Ja.
Dann will ich Sie nicht lange aufhalten.
Auftritt Jane Marple.
Ich denke, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Es wird nur schwer sein, ihm etwas zu beweisen. Ich muss ihn irgendwie dazu kriegen, seine Maske fallen zu lassen.
Die etwas schrullige Miss Marple lebt in einem hübschen englischen Dorf und beschäftigt sich mit der menschlichen Natur. Obwohl Agatha Christie sie in viel weniger Büchern auftreten lässt als Poirot, avanciert auch sie zu einer der berühmtesten Figuren der Kriminalliteratur.
Mein Name ist Marple, Jane Marple. Da drüben ist unser Pfarrhaus. Dort ist das Schreckliche passiert.
Mord im Pfarrhaus ist der erste Roman mit Miss Marple.
Können Sie es gut sehen?
Schon 1927 hatte Christie ihre Miss Marple vereinzelt in Kurzgeschichten auftreten lassen, aber erst diese lange Erzählung The Murder at the Vicarage macht sie 1930 bekannt.
Der Pfarrer hatte guten Grund, den Himmel anzurufen. Vor ihm, über den Schreibtisch gebeugt, lag Oberst Hampton. Der tote Körper rutschte herunter, ihm direkt zu Füßen.
Diese Hörspielfassung des Bayerischen Rundfunks von 1970 ist tatsächlich der einzige Miss Marple-Radiokrimi, der in den Funkarchiven der ARD-Anstalten zu finden ist. Ein zweiter, der Tote in der Bibliothek von 1957 aus dem WDR, ist nicht erhalten. Viel prominenter als die Hörspielfassungen wurden ab 1961 die Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford.
Tja, Miss Marple, das ist ja eine freudige Überraschung.
Guten Morgen, Inspektor. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen, privat?
Sie sind doch nicht etwa hier, um mir zu sagen, dass ich schon wieder ein Verbrechen übersehen habe.
Genau deshalb bin ich hergekommen.
4 Miss Marple-Kinofilme entstanden zwischen 1961 und 64 in England. Nur der erste, 16.50 Uhr ab Paddington, basierte auf einer Miss Marple-Romanvorlage. Die Filme 2 und 3 brachten Fälle, die ursprünglich Hercule Poirot gelöst hatte. Und die Handlung des vierten Films war komplett erfunden.
Es handelt sich um einen Mord?
Oh nein, nicht schon wieder, bitte.
Diesmal ist kein Irrtum möglich, Inspektor.
Also gut, rücken Sie schon mit der Sprache heraus. Wer hat wen ermordet diesmal?
Was den Mörder angeht, so erfordert das natürlich eine sorgfältige Untersuchung. Sein Opfer war der alte Mr. Enderby.
Enderby? Das sind doch Hirngespinste. Er ist an einem Herzschlag gestorben.
Ja, aber es fragt sich, was die Ursache des unerwarteten Herzschlages war.
Ursula Krieg und Harald Junke sind das hier in der deutschen Synchronfassung von Murder at the Gallop, bei uns der Wachsblumenstrauß. Obwohl Agatha Christie der rüstigen Margaret Rutherford immer ähnlicher wurde, mochte sie die Filme nicht. Sie hielt Rutherford für eine Fehlbesetzung. Überhaupt ist sie selten zufrieden mit den Adaptionen ihrer Werke und beginnt deshalb, ihre Bücher selbst für die Bühne zu bearbeiten oder gleich Theaterstücke zu schreiben.
Einer von ihnen ist in Gefahr. In Todesgefahr. Ich muss wissen, wer es ist.
Mit diesem Stück gelingt Agatha Christie ein Bühnenklassiker, The Mousetrap.
Jeder von ihnen war allein, als der Mord begangen wurde.
Also hören Sie, Sergeant, Sie reden ja so, als ob wir alle verdächtig wären. Das ist doch absurd.
Bei einem Mordfall ist jeder unter Verdacht.
The Mousetrap, die Mausefalle. Im November 1952 wurde dieses Theaterstück erstmals im Londoner Westend aufgeführt. Und es läuft dort immer noch, mit Ausnahme zur Zeit der Covid-Pandemie. Es ist also der am längsten ununterbrochen gespielte Theaterkrimi überhaupt geworden. Rekord.
Und wir haben hier nicht nur das Motiv zu klären, sondern auch, wer Gelegenheit zur Tat hatte. Und ich muss Ihnen sagen, Sie alle hatten Gelegenheit, es zu tun.
The Mousetrap war ursprünglich übrigens ein Hörspiel. Agatha Christie nannte es Three Blind Mice, 3 blinde Mäuse. Und es wurde 1947 zum ersten Mal bei BBC Radio gesendet. Da gab es die Bühnenfassung und die Buchadaption noch nicht. Christie hat nur wenige Geschichten ursächlich und zuerst fürs Radio geschrieben. Eine davon ist
Die Stimme aus dem Grab.
Ja, die Stimme aus dem Grab. Dieses Hörspiel hatte ich Ihnen versprochen. In Personal Call nutzte Christie die Möglichkeiten der Radiotechnik, um Spannung zu erzeugen. Ein mysteriöser Telefonanruf bringt alles ins Rollen. Dieser Christie-Krimi ist in England lange unbekannt geblieben. In Deutschland wurden erstaunlicherweise gleich 3 verschiedene Versionen aufgenommen. Alle 1961 bzw. 62 und alle sind erhalten. Wir bringen Ihnen nun die Version, die am 10. Oktober 1961 um 20.45 Uhr erstmals im zweiten Programm des Süddeutschen Rundfunks gelaufen ist. Viel Vergnügen!
Ja. Hallo, Harvey, alter Junge. Das ist doch nett, dass Sie kommen. Ja.
Der Party bei Ihnen scheint immer ein besonderes Ereignis zu sein.
Ja? Hallo? Wie bitte? Einen Augenblick bitte, ich kann Sie leider nicht verstehen. Ja? Bitte? Was sagten Sie?
Mr. James Brent wird unter Voranmeldung aus Newton Abbott verlangt. Möchte Mr. Brent das Gespräch annehmen?
Ja, ich will sehen, ob ich ihn finden kann. Er gibt nämlich gerade eine Party. Einen Augenblick, bitte.
Kommen Sie doch mal.
Hallo, Johnny.
Sagen Sie, kennen Sie eigentlich schon meine Frau?
Kommen Sie doch mal hier zu uns.
Moment, die war doch eben noch hier.
Entschuldigen Sie, Sir.
Ja, und aufhören, Freund. Hoffentlich haben wir ein bisschen anständiges Wetter. Ja, Mrs. Lamb, was ist denn?
Sie werden am Telefon verlangt, Sir.
Was jetzt? Von wem denn?
Das Gespräch kommt aus einem Ort namens Newton Abbott oder Abbess. Unter telefonischer Voranmeldung.
Ja, dass die Leute einen immer im unpassendsten Moment anrufen.
John, bitte geben Sie Mona noch etwas zu trinken. Oh, Lois, wie nett, dass Sie kommen. Schauen Sie mal nach. Pamela muss hier irgendwo stehen.
Ja, hallo?
Mr. James Brent?
Ja, am Apparat.
Einen Augenblick, bitte. Teilnehmer, bitte melden Sie sich. Mr. Brent ist jetzt am Apparat. Hallo, James.
Wer ist denn am Apparat?
Wie? Das weißt du nicht. Hier ist Faye.
Wer? Entschuldigen Sie bitte, aber die Verbindung ist so schlecht. Außerdem ist hier gerade ein ziemlicher Trubel.
Hier ist Faye.
Wer ist doch? Was sagten Sie gerade?
Ich bin's, Faye. Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich?
Wer sind Sie? Von wo aus sprechen Sie denn?
Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast.
Was ist denn? Also, wer zum Teufel ist denn nun wirklich am Apparat?
Aber das sage ich dir doch schon die ganze Zeit. Ich bin's, Faye. Du musst dich doch an mich erinnern. Ich bin hier und warte auf dich.
Was soll das heißen?
Dass ich hier auf dich warte. Im Bahnhof von Newton Abbott.
Also hören Sie, einer von uns beiden muss nicht ganz richtig im Kopf sein. Wovon reden Sie eigentlich die ganze Zeit? Und wer sind Sie denn in Wirklichkeit?
Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Ich bin's, Faye.
Soll das ein schlechter Witz sein?
Nein, James, das ist kein Witz. Ich bin tatsächlich hier. Warte auf dich. Und du wirst doch kommen, nicht wahr?
Hören Sie, jetzt wird mir die Sache aber wirklich zu dumm. Wie können Sie nur wagen zu behaupten, dass...
Oh, Liebling, hier steckst du auch so. Aber musst du denn ausgerechnet jetzt telefonieren? Du solltest dich lieber um unsere Party kümmern. Es kommen dauernd neue Leute und das heißt, es müssen noch einige Cocktails gerichtet werden.
Aber Liebling, was ist denn?
Ah, nichts. Man hat sich mit mir nur einen schlechten Witz erlaubt. Einen ziemlich grausamen, makabren Spaß. Was die Leute nichts Besseres zu tun haben.
Aber Liebling, was ist denn nur los? Wer hat denn eben angerufen?
Ja, wenn ich das nur wüsste. Aber das werden wir schon noch herausbekommen. Kannst du dich noch ein paar Minuten ohne mich behelfen, Pamela, ja? Ich werde mich bestimmt beeilen.
Ja, natürlich. Wenn ich nur wüsste, was dich so aus der Fassung gebracht hat. Was hat denn der Betreffende am Telefon gesagt?
Ja, bitte, Sie wünschen?
Hören Sie, Fräulein, mein Name ist James Brent, Kensington 7011. Unter dieser Nummer erreichte mich soeben durch Ihre Vermittlung ein Anruf unter Voranmeldung. Können Sie mir bitte sagen, woher dieser Anruf kam?
Einen Augenblick bitte, ich werde nachsehen. Ich rufe Sie gleich wieder an.
Vielen Dank. Es ist wirklich sehr dringend. Tut mir leid, Pamela, aber einen Augenblick lang habe ich tatsächlich vorhin rot gesehen.
Ja, aber wer war denn am Apparat?
Ich erzähle dir das alles später. Wenn du dich jetzt wieder um unsere Gäste kümmern würdest, ja? Diese Party soll doch ein Erfolg werden.
Ja, das ist es ja gerade. Aber hab nur keine Angst, Liebling. Ich werde schon ohne dich zurechtkommen. Nur ich bitte dich, komm bald nach, ja?
Ja, ja, bestimmt.
Ja, ich sage das
ist Fee? Das kann ich doch nicht geträumt haben. Aber nein, 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 sie sagte Fee. Und das war auch ihre Stimme. Wer zum Teufel kann mir nur diesen Streich gespielt haben? Ja, hallo?
Mr. James Brent?
Ja, am Apparat.
Ich habe mich ins
inzwischen erkundigt. Ein Anruf unter Voranmeldung wurde heute nicht an Sie durchgegeben.
Was sagen Sie da? Ich hab...
Ein Anruf unter Voranmeldung wurde heute nicht an Sie durchgegeben.
Das verstehe ich nicht. Ich habe doch Ihre Stimme gehört.
Wenn du mit dem Telefonieren jetzt endlich fertig bist, könntest du auch wieder zu uns kommen. Ja, aber du stehst ja da wie vor den Kopf geschlagen.
Entschuldige, Pamela, ich komme schon.
Und willst du nicht endlich sagen, wer angerufen hat?
Ach, nur so ein Witzbold.
Und was sagt er? Oder war es eine Sie?
Ich weiß nicht. Das heißt, es war tatsächlich eine Frau. Aber die Sache ist jedenfalls ohne Bedeutung.
Liebling, du führst doch nicht etwa eine Art Doppelleben? Das würdest du mir doch nicht antun, nicht wahr?
Pamela, du bist doch wirklich die einzige Frau in meinem Leben. Ich versichere es dir.
Na, ich weiß nicht. Irgendetwas scheint dich jedenfalls sehr getroffen zu haben.
Nein, es ist nur... Ich kann schlechte Witze nun einmal nicht ausstehen.
Naja, nun mach dir nichts draus. Stürzen wir uns lieber wieder ins Getümmel. Ach, übrigens, ich habe Evan und Mary für morgen zum Bridge eingeladen. Hm? Ich habe Mary nun schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und an einem solchen Abend wie heute, da kann man einfach nicht miteinander reden. Findest du nicht? Es ist dir doch recht.
Aber ja, natürlich. Komm.
Vorsicht mit dem Gepäck, Joe.
Hallo, Schaffner.
Ja, bitte?
Können Sie mir sagen, wo hier ein Telefon ist?
Entschuldigen Sie bitte, was sagten Sie?
Wo ist hier das nächste Telefon?
Auf der anderen Seite der Überführung, gleich neben der Schalterhalle.
Kann ich dort auch ein Ferngespräch anmelden?
Ja, gleich in der ersten Telefonzelle.
Ja, vielen Dank.
Seltsam.
Na, Bert, hast du ein Gespenst gesehen?
Ja, das hat fast so den Anschein. Die Dame nämlich, die mich gerade nach dem nächsten Telefon fragte. Ich möchte fast wetten, dass ich die schon einmal irgendwo gesehen habe. Und zwar, so komisch das klingt, als Leiche. Wenn ich nur wüsste, wann und wo.
Juden Abbott, Juden Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Juden Abbott, Juden Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth.
Und ich habe ein Herz Ass und eine Trumpfkarte.
Damit haben wir beide verloren. Es tut mir leid, James. Du gibst mir.
Danke. So, abheben bitte.
Ich glaube, du hättest diese vier Pik nicht so schnell ausspielen sollen, Pamela.
Ja, ich weiß. Schuld daran ist nur dieser dicke Kopf, den ich heute Abend habe. Vermutlich noch von der Party gestern.
Naja, es ging ja auch ziemlich hoch her.
Das kann man wohl sagen. Evan und ich haben viel zu viel getrunken.
Ja, Hauptsache, ihr beide habt euch wohl gefühlt.
Oh ja. So, ein Herz.
Zwei Karo. Ich passe.
Drei Kreuz. Wie dumm, ausgerechnet jetzt.
Ja, Mrs. Lamb wird schon hingehen. Was hast du gesagt? Drei Kreuz?
Vier Herz.
Ja, Mrs. Lamb?
Ein Anruf unter Voranmeldung. Für Sie, Sir.
Für mich? Na schön, ich komme.
Liebling, du glaubst doch nicht...
Nur keine Aufregung. Es ist wahrscheinlich Smith wegen dieser Geldüberweisung.
Tja. Mal sehen, ob es immer noch regnet.
Er hatte schon gestern einen solchen Anruf und dieser Anruf hat ihn völlig aus der Fassung gebracht.
Ach.
Er sagte, irgendjemand hätte sich mit diesem Anruf einen schlechten Scherz erlaubt. Hm. Aber er sagte nicht, inwiefern. Ach, weißt du, Mary, ich mache mir wirklich Sorgen.
Hm. Sag mal, hast du nicht noch einen zweiten Apparat im Haus?
Doch. Oben in meinem Schlafzimmer. Du meinst...
Nun, ich an deiner Stelle...
Ja, ich gehe mir nur schnell einmal die Nase pudern. Ich bin gleich wieder da.
Diese Frauen, es ist doch wirklich...
Ja? Hallo? Hallo? Was ist denn?
Einen Augenblick, bitte. Bitte sprechen.
James, ich bin es wieder, Faye.
Faye... Also hören Sie, was soll das alles bedeuten? Was für ein Spiel wird hier gespielt?
Aber James, das ist doch kein Spiel.
Wenn Sie glauben, dass Sie mich mit diesen Anrufen ins Boxhorn jagen
James,
können...
James, du brauchst dich doch nicht gleich so aufzuregen. Ich möchte doch nur, dass wir uns noch einmal sehen.
Und wo, wenn ich fragen darf?
In Newton Abbott natürlich, wo ich auch jetzt wieder bin.
Erzählen Sie doch keine Märchen. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass ich gestern Abend gewisse Erkundigungen eingezogen habe. Ein Anruf aus Newton Abbott wurde nie an mich durchgegeben.
Aber ich bin tatsächlich hier in Newton Abbott. Warte einen Augenblick. Ich werde die Tür der Telefonzelle ein wenig öffnen, dann kannst du es hören.
Newton Abbott, Newton Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Newton Abbott, Newton Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth.
Hast du gehört?
Ich kann es einfach nicht glauben.
Weißt du zufällig, wie spät es ist?
Was soll das heißen?
Es ist jetzt gleich 19.15 Uhr. Du entsinnst dich doch noch.
Aufhören! Schluss jetzt mit diesem ganzen Unsinn!
Aber James, Liebling, sei doch nicht gleich so grob. Du weißt, was ich meine, nicht wahr?
Nein, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Was zum Teufel wollen Sie eigentlich von mir?
Ich möchte, dass wir uns noch einmal sehen.
Wo?
Aber, mein Lieber, muss ich denn diese Tür hier noch einmal öffnen? Ich habe dir doch alles bereits erklärt. Ich bin dort, wo du mich damals verlassen hast. Und ich kann diesen Ort nicht eher verlassen, als bis du noch einmal kommst an diesen Ort.
Ich sage Ihnen noch einmal, das muss aufhören. Das muss aufhören. Hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Verdammt!
Na, James, alter Junge? Hat man dir ein anständiges Angebot gemacht?
Was für ein Angebot?
Oder waren die Abmachungen mehr persönlicher Art? Ja?
Ach so. Ja, es war jedenfalls nichts Wichtiges. Wo ist denn Pamela?
Oben, um ihre Nase zu pudern. Ach, da ist sie ja schon wieder.
Na, da können wir ja endlich weiterspielen. Na, was wurde eigentlich zuletzt gemeldet?
4 Hertz.
Ich passe.
Aber mein Lieber, was hast du denn nur? Du scheinst heute nicht richtig bei der Sache zu sein.
Ich? Natürlich bin ich bei der Sache. Warum denn?
Pamela, ich habe eher den Eindruck, du bist nicht ganz auf der Höhe. Siehst auf einmal so blass aus.
Ach, es ist nur mein Kopf, der mir heute etwas zu schaffen macht. Das ist alles.
Tja, ich finde, dann sollten wir lieber aufhören. Es ist schon gleich 7:30 und außerdem haben wir mit diesem Spiel noch gar nicht richtig angefangen. Pamela fühlt sich heute nicht ganz wohl, das sehen wir doch. Los, vorwärts, Evan. Wir gehen. Evan.
Hä? Ja, schon gut, schon gut. Ja, ich komm ja schon. Also dann, bis zum nächsten Mal, ja? Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ihr wieder zurück seid. Wann soll die Reise denn losgehen?
Übermorgen. Ich habe schon richtig Reisefieber. Es gibt schließlich nichts Schöneres für mich auf dieser Welt als Ferien in Frankreich.
Ja, ja, das stimmt. Aber seit wann nimmt man denn nach Paris die eigene Frau mit, alter Junge?
Also, ob ihr es nun glaubt oder nicht, wir wollen dort noch einmal richtig Flitterwochen machen.
Los, Evan, nun komm schon endlich.
Ja.
Wiedersehen, Pamela.
Ihr seid mir hoffentlich nicht böse.
Aber warum denn? Gute Besserung.
Danke, Evan.
Ich bringe euch noch raus.
Ja. Übrigens, Paris soll ja wunderbar sein.
Wir wollen dort noch einmal richtige Flitterwochen machen. Dass ich nicht lache.
Und amüsiert euch gut, nicht?
Dankeschön, danke. Oh, du tust mir wirklich leid, Pamela. Hast du vielleicht gestern Abend zu viel Gin getrunken?
Ach, es ist nicht nur der Gin.
Aber Liebling, was ist denn nur los? Warum siehst du mich denn so böse an? Was habe ich dir getan?
Nichts.
Aber du hast doch irgendetwas. Habe ich eine dumme Bemerkung gemacht? Komm, ich werde uns einen kleinen Drink mixen. Etwas Brandy, Soda.
James, wer ist Faye?
Was hast du da gerade gesagt? Sag mal, was weißt du von Faye?
Ich weiß, dass es die Frau ist, die dich immer anruft. Die will, dass du noch einmal mit ihr zusammenkommst. Und die dich recht gut zu kennen scheint.
Dann hast du dieses Gespräch also vorhin mit angehört?
Ja.
Hör zu, mein Kind, du hast das alles ganz falsch verstanden. Du verstehst das alles einfach nicht richtig.
Ja, du hast recht. Ich verstehe das alles einfach nicht richtig.
Die Dinge liegen jedenfalls nicht so, wie du denkst.
Ach, wirklich nicht?
Nein, sie liegen ganz anders. Zunächst, also, Fee ist der Name meiner ersten Frau.
Aber du hast mir doch erzählt, ihr Name sei Florence gewesen.
Ja, das war auch ihr Name. Ich nannte sie aber immer nur Fee.
Und deine frühere Frau, die schon seit über einem Jahr tot ist, ruft dich nun also an. Wie interessant.
Aber siehst du denn nicht, dass das alles nur ein schlechter Scherz ist? Ein dummer, gemeiner, grausamer Scherz? Mich anzurufen und sich für eine tote Frau auszugeben.
Ach, und dasselbe hat sich also auch gestern Abend abgespielt?
Ja.
Nur deshalb warst du so außer dir?
Ja, deshalb.
Aber James, war es denn auch ihre Stimme? Es war ihre Stimme, nicht wahr? Nur deshalb warst du so außer Fassung. Es war Fays Stimme, nicht wahr?
Ja, es könnte Fays Stimme gewesen sein. Aber natürlich...
Und wo solltest du mit ihr noch einmal zusammenkommen? In irgendeinem Bahnhof, nicht wahr?
Ja, und zwar im Bahnhof von Newton Abbott.
Aber warum denn gerade dort? Und warum gerade um 19.15 Uhr?
Weil... Pamela, ich habe nie gerne darüber gesprochen. Die ganze Geschichte ist einfach noch zu schmerzlich für mich. Sie wurde dort getötet, bei diesem entsetzlichen Unfall damals.
Um 19.15 Uhr?
Ja. Da wir schon einmal darüber reden, kannst du ruhig jetzt alles erfahren. Sie hatte plötzlich einen Schwindelanfall. Wir fuhren damals gerade nach London zurück, nachdem wir unsere Ferien in Dartmoor verbracht hatten. Wir standen auf dem Bahnsteig und warteten auf den Zug. Und als ich mir dann an einem Kiosk nach einer Zeitung holen wollte, hatte sie plötzlich einen Schwächeanfall und stürzte auf die Gleise, vor den gerade einfahrenden Zug.
Mein Gott, wie schrecklich.
Du verstehst jetzt vielleicht, warum ich nie gern rede über diese grauenhafte Geschichte.
Aber ja, ja, natürlich. James... Gestern Abend hast du doch noch einmal das Fernamt angerufen, um zu erfahren, woher dieser Anruf kam. Welche Auskunft hast du da erhalten?
Nun, ein Anruf aus Newton Abbott wurde nie an mich durchgegeben.
Aber wenn das wirklich wahr ist, dann...
Was dann?
Ich habe gerade ein Buch über Parapsychologie gelesen. Wirklich, es geschehen immer wieder die erstaunlichsten Dinge. Nehmen wir doch einmal an, dass es tatsächlich Fay war, die dich angerufen hat. Dass ihr Geist immer noch auf diesem Bahnhof weilt und auf dich wartet.
Aber Pamela, erwartest du wirklich, dass ich einen solchen Unsinn glaube?
Ich kann mir jedenfalls nicht denken, dass sich irgendjemand mit dir einen solchen Scherz erlauben würde. Und du hast doch auch ihre Stimme erkannt. Es geschehen wirklich die seltsamsten Dinge. Wer eines gewaltsamen Todes gestorben ist, kommt einfach nicht von dieser Erde los, sagen viele Leute.
Aber wer sagt denn, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist?
Aber sie stürzte doch unter den Zug, oder nicht?
Ach so. Ja, ja, natürlich. Aber ich bitte dich, lassen wir doch das alles endlich. Ja, Liebling, bitte reden wir nicht mehr davon. Ich will nur noch vergessen, nur noch vergessen. Reden wir davon was anderem, von unserer Reise nach Paris und von unserer Fahrt durch Südfrankreich zum Beispiel.
Ach, James, warum fliegen wir eigentlich nicht? Das macht doch viel mehr Spaß.
Nein, ich bin nicht fürs Fliegen.
Aber die Züge sind doch immer so voll und auch so langsam.
Nein, wir werden mit dem Zug fahren. Ich habe doch schon die Fahrkarten, Liebling. Du siehst, es ist bereits alles geregelt, mein Schatz.
Ach, immer diese Züge. Aber wenn du so gern mit der Bahn fährst, warum fahren wir dann auch nicht einmal nach Newton Abbott? Morgen, noch ehe wir England verlassen. Schauen wir uns diesen Bahnhof doch vorher noch einmal an, um 19.15 Uhr.
Jetzt aber endlich Schluss mit diesem Unsinn. Pamela, wir werden nichts dergleichen tun. Dieses übernatürliche Zeug, das ist doch alles nur Schwindel. Und außerdem haben wir morgen noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Wir müssen zum Beispiel noch zu unseren Anwälten, um unser Testament zu unterschreiben.
Ich hinterlasse dir alles, was ich habe, und du hinterlässt mir alles, was du hast. Wobei ich sicher das beste Geschäft mache, denn du bist ein ziemlich reicher Mann, nicht wahr, Liebling?
Ja. Aber dieser Reichtum bringt zuweilen auch große Sorgen mit sich. Aber mein Geld ist gut angelegt, nur keine Angst. Als Witwe würdest du sicher eine gute Partie abgeben.
Liebling, wie kannst du nur so etwas sagen?
Es war doch nur ein Scherz, mein Kind. Aber du hast recht, man soll so etwas nicht einmal zum Scherz sagen. Mhm. Du und ich, wir haben jedenfalls noch viele glückliche Jahre vor uns.
Ja, viele glückliche Jahre. Oh, James, an mir soll es jedenfalls nicht liegen.
Ja, mein Herz. Ich weiß.
Briefe, Zeitungen, Wäsche. Ja, ich glaube, wir haben nun alles besprochen, Mrs. Lamb.
Seien Sie nur ganz beruhigt, gnädige Frau. Ich werde mich um all diese Dinge schon kümmern, während Sie weg sind.
Ja, vielen Dank, Mrs. Lamb. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Aber Himmel, es ist ja schon 7 Uhr vorbei. Es wird Zeit, dass Sie sich auf den Heimweg machen.
Soll ich nicht noch bei Ihnen bleiben, bis Mr. Brent aus der Stadt zurück ist?
Ach nein, nein, das ist wirklich nicht nötig. Es geht mir heute schon viel, viel besser. Und mein Mann wird sicher gleich kommen. Gehen Sie nur schon nach Hause.
Ja, dann also bis morgen früh.
Ja. Ach, und denken Sie auch an diese Anhänger für unsere Koffer?
Nur keine Sorge, ich werde sie bestimmt nicht vergessen. Soll ich hingehen, gnädige Frau?
Nein, nein, ich gehe schon selbst. Also, gute Nacht, Mrs. Lamb.
Gute Nacht, gnädige Frau.
Ja? Hallo? Wer ist denn dort?
Hier ist Charles Enderby von Enderby, Blankensop und Lucas. Könnte ich bitte Mrs. James Brent sprechen?
Ja, ich bin am Apparat.
Ah, guten Abend, Mrs. Brent. Ich hoffe, es geht Ihnen wieder besser.
Besser? Ach so, doch, es geht mir wieder besser. Vielen Dank für die Nachfrage.
Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ich rufe nur an, um Ihnen den Empfang Ihres richtig unterschriebenen und beglaubigten Testamentes zu bestätigen. Ihr Gatte hat es selbst heute Nachmittag bei uns abgegeben. Das Testament ist also in Ordnung. Ich bin mir nur noch nicht ganz im Klaren darüber, was mit diesem Testament jetzt weiter geschehen soll. Sollen wir es für Sie aufbewahren? Oder soll es an Ihre Bank geschickt werden? Wie ich höre, wollen Sie und Ihr Gatte morgen verreisen.
Ja, ja, wir wollen nach Frankreich fahren. Es ist wohl am besten, Sie schicken das Testament an meine Bank, da ich dort auch meine Wertpapiere und dergleichen hinterlegt habe. Sie haben doch die Adresse?
Ja, von Ihrem Gatten. Tessigers Bank, nicht wahr?
Ja, richtig.
Nun, dann ist ja jetzt alles in Ordnung. Erlauben Sie mir also nur noch, Ihnen eine gute Reise zu wünschen. Ohne neue Schwindelanfälle...
Schwindelanfälle? Was soll das heißen?
Ja, Ihr Gatte schien sehr in Sorge zu sein, aber ich bin sicher, es steckt nichts Ernstes dahinter. Und doch, es war natürlich sehr richtig, dass Sie heute zu Hause geblieben und nicht in mein Büro gekommen sind.
Aber James sagte doch, dass Sie...
Was meinten Sie?
Ach, nichts.
Ich dachte schon, wir seien unterbrochen worden. Ja, wie gesagt, wovon sprach ich doch soeben?
Sie sagten, James schien sehr in Sorge zu sein wegen meines Gesundheitszustandes. Aber Sie können ganz beruhigt sein. Ich fühle mich wirklich ausgezeichnet.
Diese frisch gebackenen Ehemänner. Wie überängstlich die doch immer sind. Aber das ist doch wohl eine verzeihliche kleine Schwäche, nicht wahr?
Aber ja, natürlich. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihren Anruf.
Keine Ursache, keine Ursache. Also noch einmal, gute Reise und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Schwindelanfälle. Schwindelanfälle? Ich habe doch niemals etwas derartiges gehabt. 19.15 Uhr. Ob das wohl wieder...
Ja, hallo?
Ich habe ja ein Gespräch unter Voranmeldung aus Newton Abbott für Mr. James Brent.
Aber er ist noch nicht zu Hause.
Können Sie mir vielleicht sagen, wann er telefonisch zu erreichen sein wird?
Nein, leider nicht. Hier ist übrigens Mrs. Brand. Vielleicht kann auch ich diesen Anruf entgegennehmen.
Einen Augenblick, bitte.
Hallo? Hallo?
Können Sie mich verstehen?
Hier ist Pamela Brent. Wer ist denn am Apparat?
Hier ist Faye Mortimer. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann fahren Sie bitte nicht mit diesem Zug.
Was sagen Sie da? Ich habe Sie nicht richtig verstanden.
Gehen Sie nicht auf diese Reise. Nicht mit ihm.
Bitte hochziehen.
Hallo? Hallo, hallo? 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 Hallo?
Hallo, Pamela. Pamela. Was ist denn? Mein Gott, du bist ja kreideweiß.
James, wie hieß deine erste Frau?
Aber das habe ich dir doch schon gesagt. Sie hieß Fee.
Und mit ihrem Mädchennamen?
Garland. Warum?
Hieß sie nicht Mortimer?
Mortimer? Wie kommst du denn darauf? Hm? Los, raus mit der Sprache. Aber rasch, wenn ich bitten darf.
Au, du tust mir weh.
Wie du auf diesen Namen kommst, möchte ich wissen.
Sie hat mir diesen Namen genannt. Soeben, am Telefon.
Soll das heißen, dass sie schon wieder angerufen hat?
Ja. Und sie sagte, ihr Name sei Fay Mortimer.
Mein Gott. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Drink. Komm, Pamela, du solltest auch einen trinken.
Nein, danke.
Aber liebe, entschuldige, es tut mir leid, dass ich einen Augenblick die Nerven verloren habe. Derartige Dinge machen einen Menschen einfach fertig. Gott sei Dank, dass wir morgen verreisen, dass man hier mal rauskommt.
James?
Ja?
Ich bleibe hier.
Was sagst du da?
Ich bleibe hier.
Aber warum denn? Was ist denn passiert?
Ich fahre nicht nach Frankreich. Ich fahre nach Newton Abbott.
Nein, das wirst du nicht tun.
Doch. Und wenn du nicht mitkommst, dann fahre ich eben allein. Oh, James, wir müssen endlich herausbekommen, was das alles zu bedeuten hat.
Aber ich habe dir doch gesagt, dass das alles nur ein dummer Scherz ist.
Nein, das ist es nicht. Was es auch immer ist, das jedenfalls ist es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich Fee, die entweder noch einmal zurückgekommen ist oder diese Welt überhaupt noch nicht verlassen hat. Sie ist wahrscheinlich dort, wo sie damals ums Leben gekommen ist und wartet auf dich.
Pamela, ich bitte dich, hör endlich mit diesem Unsinn auf. Ich verliere sonst noch den Verstand.
Aber du denkst doch im Grunde genauso wie ich. Doch, du denkst so, ich weiß es. Oh, James, wir müssen morgen einfach nach Newton Abbott fahren, um endlich herauszubekommen, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Und wie gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann fahre ich eben allein.
Pamela. Na schön. Dann werde ich eben morgen mitkommen. Aber ich glaube, du machst viel zu viel Aufhebens um diese ganze Geschichte, Pamela. Ich habe dir doch schon ein paar Mal gesagt.
Newton Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth.
Was ist das für ein Zug dort drüben?
Das ist der Zug nach Plymouth.
Und von wo aus geht der Zug nach Paddington ab?
Von diesem Bahnsteig hier. In wenigen Minuten. Um 19.15 Uhr.
Hat der Zug auch einen Speisewagen?
Ja, weiter vorne.
Der Zug nach Torquay?
Geht von dort drüben ab. 19.55 Uhr. Nein, 43. Gleich hinter der Überführung.
Danke.
Der eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug hält nur in Exeter und Paddington. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug hält nur in Exeter und Paddington.
Na, Pamela, endlich zufrieden? Wir sind zwar hier, aber von einem Geist ist nichts zu sehen.
Kein Wunder bei deiner Einstellung. Du musst einfach etwas empfänglicher sein für gewisse Dinge und auch hilfsbereiter.
Hilfsbereiter? Wem gegenüber?
Natürlich Fee gegenüber.
Pamela, wie kann man nur so abergläubisch sein? Wie kann man nur glauben an dieses übernatürliche Zeug?
Ich glaube nicht an diese Dinge. Ich versuche nur, keine Vorurteile zu haben. Das ist alles. Aber verstehst du denn nicht? Wenn nichts geschieht heute Abend, sind wir mit dieser ganzen Sache ein für alle Mal fertig. Vor allem du wirst dann endlich damit fertig sein.
Der auf Bahnsteig 3 eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Der auf Bahnsteig 3 eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth.
Gleich ist es soweit. Hier, an dieser Stelle müsst ihr beide damals wohl gestanden haben.
Fee stand hier und ich war zu dem Kiosk dort drüben hinübergegangen, um mir eine Zeitung zu holen.
Ach ja, richtig. Doch, Fee
blieb hier stehen.
Ja, ja. Sie war völlig in Ordnung, als ich sie verließ. Aber dann muss sie plötzlich einen dieser Schwindelanfälle bekommen haben.
Ach, James, warum hast du eigentlich Mr. Enderby erzählt, auch ich hätte in der letzten Zeit Schwindelanfälle gehabt?
Aber ich habe das doch gar nicht... Was willst du denn damit sagen?
Warum haben wir beide ihn nicht in seinem Büro aufgesucht? So wie ursprünglich vereinbart.
Weil ich dachte, du hättest doch noch genügend andere Dinge zu tun. Nur darum bat ich ihn, uns die Papiere zur Unterschrift durch einen Boten zu schicken.
Aber als Grund gabst du doch an, ich hätte Schwindelanfälle.
Aber nein, natürlich nicht. Das für ein Unsinn. Ich möchte nur wissen, wer ihn auf diesen Gedanken gebracht hat.
Du? Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf.
Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, was soll das heißen? Du hast doch den alten Knaben niemals gesehen.
Aber ich habe ihn gesprochen.
Wann?
Gestern Abend, er rief mich an.
Verdammt.
Bitte.
Ah, nichts.
Von hier aus kann man sich ja sehr leicht auf die Schienen stürzen, wenn man plötzlich einen Schwindelanfall bekommt. Oder von hinten einen Stoß.
Newton Abbott, Newton Abbott. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug fährt weiter nach Exeter und Paddington.
James, endlich. Nun bist du also doch gekommen.
Faye.
Ja, ich bin es, Faye. Ich warte auf dich hier schon seit dem Tag, an dem du mich damals unter den Zug gestoßen hast.
Nein, es war ein Unglücksfall.
Nein,
es war nur ein
Unglücksfall. Es war kein Unglücksfall.
Bleib mir vom Leib.
Du wolltest mein Geld, nicht wahr? Du wolltest mein Geld.
Ja, ja, ich wollte dein Geld. Deshalb habe ich das damals getan. Vorsicht, Sir! Nein!
Ein Glück, dass ihr nichts passiert ist. Ah, sie kommt zu sich. Wird sicher bald wieder auf den Beinen sein.
Ja, kommen Sie her. Trinken Sie mal einen Schluck.
Wo bin ich?
Im Büro des Stationsvorstehers, Mrs. Brent. Ich bin Inspektor Nercott. Na, kommen Sie her, trinken Sie noch einen Schluck.
So, ja, so ist gut. Nun werden Sie sich auch gleich besser fühlen.
James. Wo ist James? Ist er...
Ja. Er ist tot. Er stürzte unter den einfahrenden Zug. Es ging alles ganz schnell, Mrs. Brent.
Mein Gott.
Ja, ich weiß, das ist ein entsetzlicher Schock für Sie, Mrs. Brent. Aber Sie haben noch Glück im Unglück gehabt. Wie ich höre, wollten Sie mit Ihrem Mann auf eine Reise gehen. Wahrscheinlich wären Sie von dieser Reise nicht mehr zurückgekehrt.
Nicht mehr zurückgekehrt? Inspektor, ich verstehe Sie nicht.
Es gibt da drei merkwürdige Unglücksfälle, wissen Sie. Der erste ereignete sich in Northumberland, der zweite in Wales und der dritte hier in Newton Abbott, vor einem Jahr etwa. Bei allen diesen drei Unglücksfällen war das Opfer immer eine Frau, die angeblich, nach Aussage ihres Mannes, unter Schwindelanfällen litt. Und bei all diesen drei Unglücksfällen gab der Mann zu Protokoll, er hätte sich an einem Kiosk gerade eine Zeitung gekauft, als der Unfall sich ereignete. Der Mann gab zwar immer einen anderen Namen an, aber es war immer derselbe Mann, wie sich schließlich herausstellte. Aber das war auch alles, was wir herausfinden konnten. Andere Beweisstücke hatten wir nicht. Und darum sagte diese Dame hier schließlich uns ihre Hilfe zu.
Sie hier? Dann haben Sie ihn also auf dem Bahnsteig angesprochen.
Ja, allerdings.
Dann sind Sie Fee. Aber nein, das kann nicht sein. Sie sehen ihr zwar sehr ähnlich, aber Sie sind einfach nicht jung genug.
Fee war meine Tochter. Wir hatten genau die gleiche Stimme und waren uns auch sonst sehr ähnlich, sozusagen wie aus dem Gesicht geschnitten. Zum Glück hat mich James Mortimer jedoch nie kennengelernt.
Dann haben Sie ihn also heute in diese Falle gelockt?
Ja, weil er ein Mörder war, der Mörder meiner Tochter. Ich wusste das zwar schon lange, konnte es aber nicht beweisen. Ich musste ihn deshalb so weit bringen, dass er die Nerven verlor und gestand. Als ich ihn das erste Mal anrief, war ich in London, obwohl ich vorgab, mit ihm unter Voranmeldung aus Newton Abbott zu sprechen. Das zweite Mal rief ich ihn wirklich von Newton Abbott aus an.
Als ich ihn dann gestern zum dritten Mal anrief, war er nicht zu Hause.
Worauf Sie dann mit mir sprachen, nicht wahr?
Mit Ihnen? Nein, mit Ihnen habe ich niemals gesprochen.
Doch, doch, das haben Sie. Sie haben mich doch noch gewarnt.
Sie müssen sich irren. Ich habe gestern gleich wieder den Hörer aufgelegt.
Aber irgendjemand hat doch gestern mit mir gesprochen. Irgendjemand sagte mir gestern Abend doch, ich solle mit ihm nicht auf diese Reise gehen. Das war doch auch Ihre Stimme. Aber wenn Sie es nicht waren, wer war es denn dann?
Die Stimme aus dem Grab von Agatha Christie. Mit Julia Costa als Pamela, Ernst Fritz Fürbringer als James, Edith Herdegen als Fay, Charles Wirtz als Evan, Tessie Kuhls als Mary, Hans-Hermann Schaufuß als Mr. Enderby, Käthe Lindenberg als Mrs. Lamp und Kurt Haas als Inspektor Narracott. Ferner wirkten mit Rita Plum, Uta Rücker, Marianne Simon, Fred Göbel, Otto Preuß, Peter H. Schwert und Walter Thurau. Ton und Schnitt Albert Kuhnle und Ursula Guggenberger. Regie führte Paul Land.
Und dieser Agatha Christie-Krimi lief erstmals am 10. Oktober 1961 im Süddeutschen Rundfunk. Die Absage ist, das haben Sie bestimmt erkannt, deutlich jünger.
Bitte bleiben Sie ganz ruhig, liebe Hörer. Verlieren nicht auch Sie die Nerven. Es war ja alles nur ein Spiel. Zugegeben, ein wenig verrückt, aber nicht so ernst gemeint.
Diese Sätze hört man nur hinter einer alternativen Hörspielfassung von Die Stimme aus dem Grab.
Hallo? James?
Wer ist dort? Was sagten Sie gerade?
Ich bin's. Fay.
Ja, Sie erkennen es. Gleicher Text, andere Stimmen. Diese Aufnahme entstand 1962 im Baden-Badener Südwestfunk und ist weitgehend unbekannt, was auch daran liegen kann, dass ein seltsames Rauschen darunter liegt.
Wer sind Sie?
Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich?
Gisela Höther und Klaus Biederstedt sind hier als Fay und James zu hören.
Von wo aus sprechen Sie denn?
Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast.
Und eben weil diese Version nicht mehr ganz kristallklar daherkommt, ist sie umso gruseliger. Ich hätte gewettet, dass sie noch älter ist, aber in den Unterlagen des heutigen SWR ist 1962 eindeutig belegt.
Hallo, James?
Wer ist dort? Was sagten Sie gerade?
Ich bin's, Fay.
Ja, und tatsächlich gibt es, wie Sie hier schon erkennen, noch eine weitere Funkversion von Die Stimme aus dem Grab.
Wer sind Sie?
Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich?
Sie stammt vom Norddeutschen Rundfunk. Gerda Schöneich und Franz Schafheit-Lien waren diesmal als Fay und James zu hören.
Von wo aus sprechen Sie denn?
Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast.
Der NDR sendete diese Fassung erstmals zu Weihnachten 1961 in seiner Krimireihe Die Jagd nach dem Täter. Alle drei Versionen sind im Grunde identisch. Die längste ist die aus dem Süddeutschen Rundfunk. Sie erinnern sich.
Hallo. James.
Wer ist doch? Was sagten Sie gerade?
Ich bin's, Fay. Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich?
Das war die Fassung, die wir Ihnen komplett präsentiert haben.
Wer sind Sie? Von wo aus sprechen Sie denn?
Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast.
Als der fiese James war, hier Ernst Fritz Fürbringer zu hören.
Was ist denn? Also wer zum Teufel ist denn nun wirklich am Apparat?
Ernst Fritz Fürbringer war ein bekannter Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Schon 1929 findet man seinen Namen in der Besetzungsliste eines damaligen Sendespiels. So nannte man Hörspiele, die damals noch direkt übertragen und nie aufgezeichnet wurden. Seine bekannteste Krimirolle spielte Fürbringer 30 Jahre später in drei Kinofilmen nach Edgar Wallace.
Haben Sie die Abendzeitung schon gelesen?
Mehr als in den Mittagsausgaben steht da auch nicht.
Naja, es genügt aber. Hier. Dass London keine saubere Stadt ist, weiß jeder. Aber so viel Staub wie in der Gegend um Scotland Yard wird schwerlich an einer anderen Stelle gefunden werden. Der Grund, in Scotland Yard rieselt der Kalk.
Das hier ist Ernst Fritz Fürbringer als Sir Archibald, Chef von Scotland Yard in Der Rote Kreis, einem schwarz-weißen Wallace-Krimi von 1960.
Der gefährlichste Erpresser, der je unsere Stadt heimsuchte, muss endlich gefasst werden. Aber die Aufklärung liegt in den Händen von Chefinspektor Parr, ein Mann mit 40 Dienstjahren, somit ein Prunkstück der Polizei. Aber Prunkstücke gehören bekanntlich ins Museum.
Schon 1959, im ersten Wallace, Der Frosch mit der Maske, war Ernst Fritz Fürbringer dabei. Und ein Jahr später gleich noch einmal.
Das ist ja rührend, dass Sie sich wieder mal sehen lassen.
Sir?
Sie übertreiben aber jetzt Ihre Eigenmächtigkeiten, Long. Es ist zum Beispiel ganz unmöglich, dass Sie diesen Bankier Monkfort zu mir nichts, dir nichts unten in einer Zelle sperren.
Muss der denn wirklich auch erst sterben, bevor Sie an die Bande des Schreckens glauben?
Die Bande des Schreckens. Hier traf Fürbringer auf den kommenden Star der Edgar-Wallace-Kinoserie, Joachim Fuchsberger.
Bande des Schreckens, Galgenhand, das sind so Ihre Schlagworte.
Ich war in Glasgow, Sir Archibald. Die Bande hat leider den Zwillingsbruder von Monkfort erwischt. Hier ist der Bericht darüber, das dürfte Sie interessieren.
Was, der tot?
Ja.
Einer der skurrilsten deutschen Kinokrimis. Beinharte Kenner wissen, das ist der Film mit der todbringenden Galgenhand und verheißender Besetzung.
Die Bande des Schreckens mit Joachim Fuchsberger, Karin Dohr, Fritz Rasp, Ernst Fritz Fürbringer, Eddie Arendt, Karl-Georg Sebisch, Alf Marholm und Elisabeth Flickenschild. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.
Tja, würde man heute noch über Edgar Wallace sprechen, wenn es die Filme der 60er Jahre nicht gegeben hätte? Ich fürchte nein. Aber würde man heute noch über Agatha Christie sprechen, wenn es die Filme der 60er nicht gegeben hätte?
Entschuldigen Sie bitte, Inspektor, Sie kennen doch sicher Agatha Christies bemerkenswerten Roman, Der Wachsblumenstrauß.
Der Wachsblumenstrauß habe ich nie gelesen.
Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Sie den Zusammenhang nicht sehen können. Agatha Christie sollte Pflichtlektüre werden bei allen Polizeibehörden.
Als Agatha Christie vor 50 Jahren am 12. Januar 1976 stirbt, erlöschen ihr zu Ehren in den Theatern im Londoner Westend die Lichter. Bis heute sind ihre vielen Krimis und Kurzgeschichten überall präsent. Mit einer Gesamtauflage von weit über 2 Milliarden gilt sie als erfolgreichste Autorin der Literaturgeschichte. Und ganz zum Schluss darf ich Ihnen vielleicht noch als kleine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, dass die Stimme aus dem Grab in der Fassung, die wir in dieser Ausgabe wiederholten, für mich nicht irgendein Hörspiel ist. Denn ich weiß nicht, ob Sie diese Signature-Melodie noch kennen. Die Fans von Radiokrimis könnten Bescheid wissen. Sie erklang über Jahrzehnte in der Nacht zum Samstag im Deutschlandfunk aus Köln. Der Mitternachtskrimi wurde mit diesem Indikativ eröffnet. Das war eine Sendereihe zur Geisterstunde, die ab 1968 jede Woche Hörspielkrimis aus allen möglichen Funkhäusern präsentierte. Klassiker und Neues, Gruselgeschichten und manchmal auch Science-Fiction. Es war lange der einzige bundesweit empfangbare Radiokrimi-Termin. Und als ich vor rund 40 Jahren zum ersten Mal den Mitternachtskrimi einschaltete, damals um 23.10 Uhr, erwischte ich just die Stimme aus dem Grab in der Studio 13-Fassung und wusste schlagartig, dass mich Hörspiele dieser Art ab sofort für immer begeistern werden. Der Mitternachtskrimi lief bis 2020, dann wurde die Sendung eingestellt und einige der Klassiker, die wir hier in Kein Mucks wiederholen, sind seinerzeit auch dort gelaufen. Mehr von Agatha Christie, demnächst wieder hier. Im Podcast. Das war die erste Folge von Kein Mucks Staffel Nummer 7. Ab sofort gibt es wieder neue Folgen jeden Donnerstag, immer zuerst und vor allen anderen in der ARD Audiothek.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend.
Das Stück Die Stimme aus dem Grab organisierte uns der SWR. Und von dort kommt übrigens auch der Podcast Der römische Traum, eine Anno-Serie. Eine epische Produktion in 9 Folgen nach den Anno-Computerspielen, genauer nach der Städtebausimulation Pax Romana. Als Hörspiel mit großer Besetzung und der Musik des SWR-Symphonieorchesters, hier nebenan in der Audiothek.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Funkhäuser. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.